Jobs for Moms,
dein Elternpodcast mit Hannah
und Anke.
Mit spannenden Themen
rund um die Vereinbarkeit
von Familie
und Beruf. Viel Spaß!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jobs for Moms, dein Elternpodcast mit Hannah.
Und Anke.
Ich bin immer noch heiser, ihr hört es, es endet nie. Wir haben uns jetzt entschlossen, einfach weiter aufzunehmen, auch wenn ich nicht ganz so gesund klinge. Wenn das jetzt stark triggert, das tut mir leid, da könnt ihr euch überlegen, wie ihr damit umgehen wollt.
Genau, entscheidend ist ja, dass sie für euch nicht ansteckend ist, sondern nur für mich.
Ja, prima. Genau.
Wir haben uns was wirklich ganz Praxisnahes für heute überlegt zum Thema Konflikte. Etwas, was euch im Alltag begegnet, wenn ihr mit Einrichtungen, Betreuungseinrichtungen zu tun habt, Kita, Hort, Schule.
Ja.
Da ist das Thema Konflikte, glaube ich, ein ganz großes und besonders unter dem Aspekt, den du vielleicht ein bisschen näher beschreibst, was belastet Eltern in der Kommunikation mit den Mitarbeitenden dieser Einrichtungen und mit den eigenen Kindern.
Ja.
Die davon betroffen
genau,
sind.
Genau, stimmt. Es sind eigentlich ja viele Themen. Also Konflikte, die in den Einrichtungen stattfinden, die erleben wir ja zumeist nicht hautnah mit. Vielleicht mal beim Abholen oder so. Nur in aller Regel findet das dort statt und wir hören über Dritte, entweder über die Kinder selbst immerhin oder über die Einrichtungsmitarbeitenden, was passiert ist.
Jetzt.
Das wäre jetzt ein Konflikt innerhalb der Einrichtung, den wir nicht mitbekommen,
okay.
Für den wir trotzdem auf eine Art zuständig sind, weil wir ja das Kind im Nachhinein begleiten. Das ist ein Aspekt.
Also Betroffener ist das Kind.
Genau,
jeweils.
Den ich jetzt rausgehört habe. Und auf der anderen Seite auch, dass wir vielleicht mit Dingen nicht einverstanden sind oder die Kita, die Schule, welche Einrichtung auch immer nicht einverstanden ist mit irgendwas, wie es mit dem Kind läuft und dass einer der Erwachsenen das Gespräch sucht.
Ja, um das einzuordnen, dann hätten wir also womöglich einen Beziehungskonflikt, was das Kind anbetrifft, einen Wertekonflikt, wenn es darum geht, was wird in der Kita vermittelt.
In oder Konflikt, ein Zielkonflikt.
Oder ein Zielkonflikt noch dazu. Also es ist eine Gemengelage, die wir das letzte Mal so schön säuberlich getrennt haben, die im wirklichen Leben natürlich immer auf verschiedenen Ebenen mitschwingen.
Ja.
Okay, wie wollen wir es machen? Willst du ein Beispiel nennen oder die Schwerpunkte rausgreifen, über die wir sprechen sollten?
Also mein Ziel wäre schon nicht nur darüber zu sprechen, wie belastend es ist, sondern auch konkrete Strategien für den Umgang zu empfehlen. Nur egal welcher Konflikt, das ist schon direkt der erste Tipp, mit dem wir jetzt auch starten, es ist einfach meistens sinnvoll, wenn es irgendwie geht, sich erstmal in sich selbst einzufühlen und zu fragen, wie geht's mir und worum geht's mir? Also, und das ist, ich kann dir mal so ein bisschen beispielhaft machen, wenn jetzt fast unabhängig davon, ob das ein Konflikt des Kindes im Kindergarten ist oder ob es ein anstehender möglicher Konflikt zwischen der Einrichtung und den Eltern ist, geht es sehr oft ums Verstehen.
Ja.
Geht es sehr oft um die elterliche Fürsorge, die wir uns erfüllen wollen, indem wir für die emotionale Gesundheit unseres Kindes sorgen und ganz viel auch um die Sicherheit des Kindes.
Also, wie meinst du das?
Also wir bleiben ja bei unseren Bedürfnissen, das heißt bei uns ist es die elterliche Fürsorge und die elterliche Führung, also so insgesamt die elterliche Verantwortung, die wir haben, die wir uns erfüllen wollen und die bezieht sich auf das Kind, das heißt wir können es noch ein bisschen genauer machen und das ist oft irgendwas, das mit Sicherheit des Kindes zu tun hat. Also mit dem Schutz, den wir nicht leisten können von zu Hause aus, weil wir nicht da sind.
Ja.
Das ist so ein wahrscheinlich so ein Unsicherheitsgefühl, das auch durchaus irgendwelche Arten von Sauersein, von Zorn, von Genervtsein auslösen kann.
Bei wem?
Bei den Eltern. Ich bin immer bei den Eltern jetzt. Und ja, auch so sowas wie hilflos und verzweifelt, weil denn kein Rankommen ist an die Situation selbst.
Ja, weil die Situation so ist, ich sage jetzt mal über die Ferne hinweg, externe Betreuung notwendig ist, damit Arbeit beispielsweise ermöglicht wird. Gleichzeitig das Empfinden, wir sind als Eltern zuständig, verantwortlich, tragen die Fürsorge. Und wenn das nicht in unserem Sinne so gelöst wird, passiert, dann fällt es auf uns letztendlich zurück.
Aufs Kind fällt es zurück.
Und
dadurch
kind
auf uns.
Und dadurch auf uns, sodass dann sofort ja schon ein Hebel, ein innerer, ganz starker Hebel, guck mal, weil du geht es deinem Kind so.
Ja, du sprichst jetzt schon wieder von eher sowas wie sich schämen, ne, also was zu schuldig fühlen, was schuldig ist im Sinne der gewaltfreien Kommunikation ein unechtes Gefühl, weil es da jemanden bräuchte, der dich beschuldigt und das sind oft Scham oder Traurigkeit oder Verzweiflung dahinter, die wir fühlen, weil, wie du sagst, weil wir uns natürlich auch um die finanzielle Sicherheit der Familie kümmern, indem wir arbeiten gehen oder um unsere eigene emotionale Sicherheit, wenn wir in Behandlung sind oder sonst irgendwelche wichtigen Dinge haben, während das Kind im Kindergarten ist und wir sind immer zuständig, weil es ja immer unser Kind ist, natürlich. Ne? Also wenn sich jetzt das Kind verletzt, werden wir ja auch angerufen.
Mhm. Ja. Okay, du teilst diese Ambivalenz.
Diese Ambivalenz und da empfehle ich, diese Gefühle einfach auch zu fühlen. So. Und das ist nämlich nicht unsere Aufgabe, sofort dieses Gefühl zu beseitigen, sondern die Gefühle, die wollen uns ja was sagen. Und deswegen ist in aller Regel sinnvoll, sich damit zu befassen, okay, wie geht's mir, wenn ich, das ist ganz oft ganz viel gleichzeitig, traurig, sauer, allein, verzweifelt, hilflos, das sind so Dinge, die oft dahinter stehen und wir lassen jetzt mal außer Acht, dass das auch durchaus Trigger-Themen sein können, die uns an unsere eigene Kindheit erinnern und dadurch wir auch durchaus überreagieren. Jetzt aus Sicht eines nicht vorhandenen objektiven Betrachters, sondern wir befassen uns mit den Dingen, die im Hier und Jetzt da sind, denn der Rest bedürfte tieferer Befassung mit allen anderen Themen. Ja, und da ist es wichtig hinzufühlen und sich zu fragen, was brauche ich denn? Also brauche ich, dass mein Kind in Sicherheit ist? Das ist die emotionale Sicherheit des Kindes. Das heißt meine Fürsorge oder es ist auch die Führung, die mir fehlt, weil ich da nicht rankomme. Also Führung nicht im Sinne von Hitler, sondern Führung im Sinne
von... Vielen Dank, das hast du jetzt schon erwähnt. Ja, das ist auch krass.
Ja, ich wollte es nur mal zur Sicherheit nochmal anmerken.
Für die eigene emotionale Sicherheit.
Das triggert viele
Leute. Ja, das stimmt, das Wort alleine.
Das Wort Führung und ich meine, das im Sinne einer liebevollen Führung, dem Kind zu zeigen, wie es Dinge schaffen kann oder wie wir Dinge schaffen und wo der Weg ist, der sichere Weg ist.
So. Also du empfiehlst eine Pause zwischen dem, was geschehen ist, was auch immer im Kindergarten oder auch in der Schule kommt, vielleicht mehr noch eine Pause, bevor wir als Eltern reagieren. Okay, und uns diese Fragen stellen. Gelingt das alleine, sich diese Fragen zu stellen?
Das kann gelingen.
Mit Übung.
Das kann gelingen, sich so häufig zu fragen, will ich verstehen, warum machen die denn das da so? Warum, oder also egal wer, ob die ErzieherInnen, die LehrerInnen oder die Kinder, warum machen die das? Wenn ich mich das frage, ist oft das Verstehen. Ja, mir so zu erlauben, ja, okay, das ist so.
Und so, damit gewinnst du schon etwas. Du fährst runter und gewinnst etwas emotionalen Abstand zu der Situation.
Du schenkst dir selbst Empathie. Und das ist schon mal was auf jeden Fall fehlt in der Situation. Das heißt, da erfüllen wir uns schon mal so ein kleines Stückchen. Noch mehr, wie du ja eben angedeutet hast, wenn es vielleicht möglich ist, mit dem Partner, mit der Partnerin zu besprechen oder mit irgendjemand anderem.
Ja, mit der Oma.
Mit der Oma, egal mit wem fast. Ja. Sich da auszutauschen. Und ich meine nicht einen Komplott mit den anderen Eltern zu bilden gegen die Einrichtung, sondern wirklich erstmal zu fragen, worum geht's mir? Denn dann erst, wenn ich das weiß und wenn ich das sehe, im besten Fall schreibe ich das sogar auf, dann frage ich mich als Allernächstes, das fällt mir nämlich leichter, was braucht denn mein Kind? So. Und zwar auch noch unabhängig, ob es mit der Konflikt mit der Einrichtung zwischen Eltern und Einrichtung ist oder Kind, Einrichtung, Kind, anderes Kind, ist auch immer noch egal. Geht immer noch darum, was braucht das Kind?
In dieser Konfliktsituation, die gewesen ist.
In der Konfliktsituation, genau. Und auch jetzt im Danach. Wenn es wieder auftretende Situationen sind, natürlich auch, wie es im Konflikt, das ist jetzt ein einmaliger Konflikt, es reicht auch, wenn ich mich frage, was braucht das Kind jetzt? Und das ist sehr oft. Dinge wie Orientierung, Dinge wie Geborgenheit. Ne? Also vielleicht vermisst es die Mama so doll, dass wir uns Strategien überlegen, wie kann denn die Mama da sein, ohne dass die Mama da ist? Also irgendwelche jetzt Kuscheltiere mitnehmen, die vorher aufgeladen werden mit Mama-Nähe. Vielleicht ein T-Shirt in den Rucksack packen. Ne? Also so, da gibt's ja auch Strategien, über die machen wir uns Gedanken, wenn wir das Bedürfnis kennen, um das es geht. Ja, vielleicht auch Zugehörigkeit. Das ist ne, oft Konflikte, warum darf ich nicht mitspielen und so weiter. Also was braucht das Kind, da, sich so zu erlauben, das auch zu fragen und auch Dinge, die wehtun. Ne? Also ich glaube, Mama-Nähe tut dann schon zum Beispiel weh oder Papa-Nähe.
Ja.
wo wir dann so stehen, ja, ich kann ja nicht dann hingehen. Mhm. Was soll ich denn machen? Und mhm. es gibt auch Einrichtungen, in denen die ErzieherInnen sagen, ja, wir dürfen die Kinder nicht auf den Arm nehmen, weil wir Angst haben, verklagt zu werden wegen sexueller Übergriffe und so weiter. Also es gibt wirklich da ganz heftige Dinge, wo dieses Einsamkeitsgefühl des Kindes wahrscheinlich fast unaushaltbar ist. Und das kann natürlich auch darauf hinauslaufen, dass die Einrichtung nicht die richtige ist, nur das entbindet uns nicht von diesem Schritt. Wie fühlt sich das Kind? Denn dann können wir unsere Fürsorge richtig spüren, in welche Richtung braucht uns denn das Kind?
Wenn das Kind schon ein wenig älter ist und ein wenig darin geübt, selbst über die eigenen Gefühle zu sprechen, beziehungsweise Situationen auch zu schildern, dann findet das, was du jetzt sagst, nicht einfach nur im eigenen Körperkopf des Elternteils oder der Elternteile statt, sondern im Gespräch mit dem Kind, bevor ein Kontakt zur Einrichtung aufgenommen werden. Okay.
Besten. Also natürlich greife ich ein, wenn ich jetzt dabei bin. Nur ich bin ja nicht dabei. Das ist ja der ganze Punkt, die Ding. Und deshalb haben wir ja die Zeit. Mhm. Das ist nervig und wir können das nutzen für unsere innere Vorbereitung. Mhm. Und das Gespräch mit dem Kind, das geht, also ich würde sagen, ab 3, vielleicht ab 2. Also meine Tochter wird jetzt bei 2. Mit ihr würde ich versuchen, mit ihr darüber zu sprechen. Sie hat schon einen großen Sprachwortschatz. Das ist sehr unterschiedlich in diesem Alter ausgeprägt. Das fühlen die Eltern am besten selbst. Und ein Versuch ist es ja wert, rauszufinden, worum geht's. Dann wird ganz oft dahinter stehen Spiel und Spaß.
Also kannst du das ein bisschen erläutern?
Den Kindern geht's natürlich darum, dass sie spielen wollen. Und das ist das. Die einzige Aufgabe im Prinzip von Kindern ist, wir kümmern uns um alles andere. Und sie lernen nun, indem sie spielen. Mhm. Und wenn jetzt eine Erzieherin, ein Erzieher entscheidet, diese Spielzeit ist jetzt vorbei, dann ist es auch schnell vorbei mit dem Mitmachen des Kindes. Dann fehlt dem Erzieher, kommen wir später, so die Kooperation. Und dem Kind fehlt Spiel und Spaß. So. Und das darf so sein. Und das ist auch nicht, boah, jetzt kann das Kind, aber hier ist es super wichtig, dass da um 18 Uhr das stattfindet, um 16 Uhr das und um 13 Uhr das. Das braucht das Kind nicht erfassen. Das können wir mit unserem Erwachsenengehirn erfassen, dass das tatsächlich wichtig ist oder auch nicht. Nur das Kind darf dabei empfinden, was es empfindet und brauchen, was es braucht.
Sammelst, wie es dir selber geht mit den genannten Fragen und den Ergebnissen. Ja. Dann die Beschäftigung mit den Motiven des Kindes, mit den Gefühlen und Bedürfnissen des Kindes.
Nicht den Wünschen. Was das Kind will, sich wünscht, ist oftmals was ganz anderes, als was das Kind tatsächlich braucht. Wenn das Kind zum Beispiel immer wieder sagt, nein, ich will aber den gelben Becher, dann bringst du den gelben Becher, dann willst du den roten Becher, dann willst du den blauen Becher, dann fehlt es eben gerade nicht an selber machen Autonomie, sondern in aller Regel an Führung. Da unterscheiden, was braucht mein Kind und was sagt mein Kind, was es gerade will. Und dahinter zu blicken, bereit zu sein, dahinter zu blicken, das ist anstrengend.
Ja, okay, das ist dann nochmal, finde ich, ein Unterthema.
Das ist ein ganz großes Thema.
Ja. Um genau da unterscheiden zu können, denn das ermöglicht ja einen viel größeren Handlungsspielraum für die Eltern.
Ja.
Gut, wir machen da mal im Geiste ein Sternchen drin, weil ich finde, das sollte nochmal besprochen werden. Wir sind jetzt aber daran, Konflikt Kindergarten, Konflikt Schule. Wir haben jetzt auf Kindergarten abgehoben. So, das ist erfolgt. Und was passiert dann?
Ja, jetzt kommt ein nächster Schritt. Einfühlung in das Personal.
Mit dem Personal oder ohne?
Erst ohne. Also das Ziel ist es, mit dem Personal zu machen. Nur in aller Regel ist es sinnvoll schon mal, wenn ich zu Hause sitze und ich bin ja, da habe ich eben nicht gesagt, wahrscheinlich habt ihr auch ein großes Bedürfnis nach Wirksamkeit. Jetzt was machen zu wollen. Wir waren ja nicht da, wir wollen was machen. Nicht nur verstehen, sondern am Ende auch handeln. Handlungsfähig sein. Und da ist es für meinen Kopf jedenfalls super, wenn ich schon mal vorab bereit bin, mir einige Strategien zu überlegen, wie es weitergehen könnte. Und dabei außer Acht zu lassen, was denn die Gegenseite brauchen könnte, das wäre kurz gedacht, denn dann sind die wahrscheinlich nicht so bereit, meine Vorschläge auch nur sich anzuhören, weil die brauchen ja auch was. Nicht nur mein Kind braucht was und ich, sondern auch die anderen, die können das für sie selber sagen, nur die sind jetzt gerade nicht da und deswegen machen wir das jetzt auch so zu Ende. Dass wir uns zumindest ein paar Sachen überlegen und das ist auch oftmals nicht ganz so schwierig. Die brauchen die brauchen auch ihre Fürsorge, ihre Führung gegenüber den Kindern, denn die sind ja für die Kinder verantwortlich, auch für den Zeitraum, in dem die Kinder da sind. Die brauchen die Kooperation der Kinder ganz oft. Also wir können uns natürlich, jetzt bin ich bei einer Situation, wo das Personal auch beteiligt ist.
Ja.
Andernfalls könnten wir uns mit dem Kind gemeinsam in das andere Kind einfühlen.
Mhm. So. Okay, aber bleiben wir mal bleiben beim Personal, weil das ganz oft der Fall ist.
Das ist ja wirklich sehr oft. Und die sind ja oft auch so eingefahren in ihren bekannten Mustern, wie wir ja auch alle. Nicht jeder ist bereit, da ständig zu reflektieren. Und deswegen brauchen auch die ganz groß die Wirksamkeit. Da wird dann bis drei gezählt und dann gibt's eine Strafe. Wir sind nicht einverstanden, da gibt's eine Strafe. So, und dann ist für die aber das so praktisch, weil das halt funktioniert. Da brauchen die die Kooperation, da brauchen die die Wirksamkeit, brauchen die vielleicht auch ein bisschen Wissen, was geht denn? Die brauchen vielleicht Klarheit, die brauchen die Rituale, die eingehalten werden für die anderen Kinder. Die sind ja auch für die anderen Kinder noch zuständig.
Sie brauchen vielleicht die ein oder andere Kollegin mehr.
Ja, genau, die brauchen Entspannung, die brauchen Ruhe, die brauchen all das, genau. So, und das auch zu sehen.
Mhm.
Und zwar, das können wir nur ehrlich sehen, wenn wir vorher auch uns schon mal gesehen haben, denn sonst verfallen wir immer wieder in ein Ja-Aber-Ja-Aber.
Mhm.
Okay. Und dann wieder zurück zur eigenen Empathie und dann gerne wieder zu der Erzieherin, zu dem der Erzieherin. Und dann sind wir einigermaßen vorbereitet und können uns so angucken, was ist denn die Gemengelage? Ich kann jetzt mal unser Beispiel von dieser Woche gerne bringen. Wir hatten nämlich Elternsprechtag und just kurz vorher gab es das erste Mal in unserem Leben ein Turnhallenverbot für unseren Sohn. Und er war maßlos überfordert mit dem Wort Verbot an sich als Strafe ausgesprochen. Also natürlich gibt es bei uns auch Dinge, die verboten sind, weil sie gefährlich sind zum Beispiel oder weil sie nicht altersentsprechend sind. Nur etwas, das wichtig ist, wie zum Beispiel Spaß, Bewegung, Zugehörigkeit wegzunehmen und dann auch noch, es war für uns für eine ganze Woche, was ich für einen Vierjährigen für eine wirklich sehr unüberschaubare Zeit halte. Meine Ansicht war das, da habe ich mir dann so die Frage gestellt, was brauchen die denn so? Die brauchten jetzt, es ging dann Klingt beim ersten ne? Mal, ging es gab zwei Turnhallenverbote, einmal eins, weil mein Sohn nicht aufgeräumt hat, trotz zweimaliger Ansage, er möge jetzt aufräumen, und einmal, weil er einem Kind wehgetan hat. So, jetzt hat sich schon im Nachhinein rausgestellt, dass mit dem Weh schon, das war ganz anders, als die Erzieherin das verstanden hatten, das gab so. Und jetzt blieb aber auch im Gespräch später noch offen, wie ist denn das jetzt mit dem Turnhallenverbot? Ein Verbot für Kinder, es betrifft nicht nur meinen Sohn, sondern das ist eine allgemein geltende Regel, wenn Kinder nicht aufräumen. Und mir ist klar, die brauchen, dass um 13 Uhr gegessen wird. Das ist wichtig, weil die haben ja auch alle Hunger. Das sind auch Bedürfnisse der Kinder. Die brauchen auch die Rituale. Das ist ja genau das, was die Stabilität fördert. Die brauchen auch eine aufgeräumte Turnhalle, damit später die anderen Kinder wieder mit Spiel und Spaß einsteigen können. Und es ist auch sinnvoll für die Kinder, überhaupt zu lernen, okay, und dann wird aufgeräumt. Ne? Und auch Spiel und Spaß dabei zu entwickeln. Dann hatte ich mit meinem Sohn bereits erarbeitet, dass er beim nächsten Mal ein Aufräumspiel vorschlagen will. Das war seine Idee. Er wollte nicht aufräumen, weil er weiterspielen wollte. Und dann habe ich ihn gefragt, was er denn für eine Möglichkeit sieht. Und dann hat er gesagt, ja, wenn wir Musik anmachen würden und vielleicht ein Aufräumspiel spielen würden. So, und dann habe ich gefragt, ob ihm eins einfällt. So, und dann hat er gesagt, er ist bereit und traut sich auch beim nächsten Mal, das vorzuschlagen. Dann dachte ich, okay, es ist natürlich nicht seine Verantwortung, wie das jetzt mit dem Aufräumen läuft. Nur wenn er bereit ist, einen Vorschlag zu machen, dann finde ich, ist das ein großer Schritt für ihn. Und das kann er ausprobieren. Wir haben uns geeinigt, er will das ausprobieren. Gleichzeitig sehe ich dieses Turnhallenverbot. Ja, das ist auch für nicht nur für meinen Sohn, sondern für viele andere Kinder so eine schwebende Drohung, wo auch keinem ganz klar war, wann gibt's denn jetzt wofür ein Turnhallenverbot? Wie oft wird denn aufgefordert, du räumst jetzt auf? Wofür gibt's noch ein Turnhallenverbot? Es ist einfach völlig vage. Das heißt, die Zuverlässigkeit fehlt, die Orientierung fehlt, die Struktur fehlt, fehlt einfach alles, was zur Sicherheit gehört.
Nur ein Damoklesschwert.
Ja, und irgendeine Erzieherin entscheidet irgendwann, es gibt dann wohl ein Turnhallenverbot. So, und dann hatte ich mir schon im Voraus überlegt, anzuregen, ob die nicht im Stuhlkreis bereit wären, die Erzieherinnen mit den Kindern darüber zu sprechen. Die Kinder auch zu fragen, ist euch das wichtig, dass die Sachen an Ort und Stelle sind, wenn ihr in die Turnhalle kommt? Wie seid ihr denn bereit, das am Ende zu machen? Habt ihr Ideen? Denn selbst erarbeitete Regeln sind dann Vereinbarungen und werden eher akzeptiert, weil sie erstens klar sind. Das ist schon mal ein zentraler Punkt. Ja, und selbst entschieden wurden. Teil der Autonomie auch noch mit abgeholt. Und das habe ich dann auch vorgeschlagen. Also ja, das machen wir gleich, wie das Gespräch läuft. Nur das tat mir dann schon in mir so gut, weil ich dachte, ich sag jetzt nicht einfach so, und mein Sohn, der kriegt kein Turnhallenverbot und dann ruft er mich an, dann hole ich den ab und niemand und so, ne? Sondern in diesem Ärger, den hatte ich mir
du
vorher erlaubt.
Du bist schrittweise genau so durchgegangen, wie jetzt beschrieben.
Ja.
Und dann, mühselig und dennoch führt es zu anderen Ergebnissen. Okay.
Ja.
Also.
So, das wäre jetzt meine Idee. Das hätte, es gibt ja 1000 Millionen Milliarden Strategien. Nur das war jetzt die, die in meinem Kopf hatte. Und im Gespräch lief es dann auch so.
Also ihr habt das Gespräch oder du gesucht? Also war
gemeinsam, und ich war zuständig, weil wir hatten unsere Tochter dabei und dann teilen mein Mann und ich uns die Themen auf, wer bei welchem Thema für unsere Tochter zuständig ist und bei welchem Thema für die Erzieherinnen und Erzieherinnen zuständig ist. Wir waren gemeinsam da und ich habe den Teil mit dem Turnhallenverbot gerne machen wollen. Und dann fange ich umgekehrt an. Dann fange ich an mit der Empathie für die Erzieherinnen. Denn die sind ja die, die jetzt noch gar nicht wissen, was jetzt kommt. Die hatten ja gar keine Ahnung.
Dass auch sie jetzt ein Turnhallenverbot erwartet. Nein.
Es war ja ein Elternsprechtag. Ich habe jetzt nicht für den dieses Thema einen Termin gemacht.
Ja.
Es war ein Elternsprechtag.
Okay.
Und egal, auch wenn ich für dieses Thema einen Termin machen würde, dann ist es absolut sinnvoll, erstmal zu fragen, warum gibt es denn das Turnhallenverbot? Und dann sich das anzuhören und dann flexibel auch zu sagen, ach so, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass die eigentlich das brauchen. Bei mir war es jetzt genau das, was ich mir notiert hatte, war auch jetzt nicht so besonders überraschend, ne, dass sie mitmachen erwarten von den Kindern und so weiter. Und das dann einfach auch nochmal zu sagen, ja, das ist wichtig für euch, dass sie dann auch aufräumen.
Turnhallenverbot zu verstehen, warum dieses Argument, dieser Umstand, dieser Anlass überhaupt dazu geführt hat. Da wollte ich nur ergänzen, ich glaube, dass diese Fragestellung, was steckt denn dahinter, noch einfacher ermöglicht, Argumentationsketten beziehungsweise eine gute Geschichte dazu auch zu verstehen. Wenn wir warum fragen, dann fragen wir das ganz häufig, obwohl das Wort wahrscheinlich bei Entstehung gar nicht so geplant war, wenn wir warum fragen, entwickeln wir, während wir fragen, ein Ja-Aber, egal was kommt. Das ist ein Automatismus. Bei einem, es trifft nicht auf alle zu, aber ganz vielen, auch bei mir. Deswegen vermeide ich, warum, und ersetze das, wozu gibt es das? Das lässt das Spektrum weiter offen und ich höre zu und baue nicht an der Gegenargumentation. Ja, das wollte ich nur ein.
Ja, und das Warum in unserem Kopf ist, hat oft damit zu tun, dass wir verstehen wollen. Also das Bedürfnis verstehen ist, warum. Und dann später die Frage umzuformulieren in ein Wozu. Ja, genau. Weil das den Zweck darlegt und nicht den Grund. Sondern wo wollen wir zielmäßig hin? Nicht die Ursache, sondern das Ziel abfragt. Es ist oft dieselbe Antwort. In unserem Kopf ist es, ist es was anderes.
Ja, ein Warum provoziert in mir
das
ein
guter Tipp.
Gut. Okay, so, das heißt, du hast gefragt, um das zu verstehen.
Ich habe gefragt, um das zu verstehen und nicht nur, um das zu verstehen, auch um zu hören, was sie sagen und auch damit sie gehört werden. Weil ich kann nicht direkt, mit dem Vorschlag um die Ecke kommen und dann haben die den Eindruck, ich hätte ja mir gar keine Gedanken gemacht, wissen die ja nicht, was die denn brauchen. Ne, sondern dann, und dann wiederhole ich gerne nochmal so ein bisschen, dass sie aktives Zuhören, das ist auch immer ein eigenes Thema, was ich gehört habe, was sie gesagt haben, frage ab. Und das ist ja eine Sache, das dauert jetzt nicht 10 Minuten, das dauert 1,5 bis 2 maximal. Und dann sag ich nur ein paar Schlagworte, was ich brauche, was mein Kind braucht. Und dann habe ich direkt die Strategie vorgeschlagen. Wir hatten ja einen begrenzten Zeitraum, wenn ich jetzt ein langes Gespräch wäre, dann hätte ich auch nicht direkt meine Strategie denen so untergejubelt. Das ist ja auch eine komische Art möglicherweise. Dann ist es sinnvoll, gemeinsam nochmal zu brainstormen, zu überlegen, wie kriegen wir denn das hin? Sind die überhaupt bereit, was neu zu machen und so weiter? Und ich habe mir einfach überlegt, dass ich da direkt mit dieser möglichen Strategie ankomme. Und die haben sich das sofort notiert. Die waren auch sofort in einem Jahr. Und als ich hatte vorher noch so angemerkt, dass ich finde, für ein vierjähriges Kind, das hatte ich bei den Bedürfnissen meines Sohnes gesagt, ist es nicht vorhersehbar, dass er, wenn er montags irgendwas macht, dass das bis freitags sich zieht. Und für mich auch ungerecht, hat auch Gerechtigkeit als mein Bedürfnis. Denn wenn es mittwochs passiert, ist es auch bis zum Ende der Woche. Also das ist für mich, ist das von vorne bis hinten, war das völlig unverständlich. Und wirkte auch für sowas wie, dass sich niemand bewusst ausgedacht hat, sondern dass sich so entwickelt hat durch ein, und dann darfst du nicht mehr in die Turnhalle. Wie lange denn? Bis zum Ende der Woche. So, was nicht bewusst ausgewählt wurde.
Ja. sondern eher auch ein Ausdruck von möglicherweise Überforderung ist, von Hilflosigkeit, von direkt reagieren.
Ja, und jetzt habe ich ja noch für mich, und das ist ja mein Ding, das ist ja kein richtig oder falsch, das ist ja meine Art zu denken, dass ich sicher bin, dass Strafe maximal zu funktionieren aus Angst führt und nicht zur Weiterentwicklung, nicht zu einem echten Lernerlebnis. Und das hier ist ja eindeutig eine Strafe, das können wir nicht mehr als logische Konsequenz verkaufen. Aus diesen ganzen Gründen habe ich gesagt, ich würde mir hier wirklich wünschen, das ist ein Wunsch, weil da wünsche ich mir eine bestimmte Strategie, dass ihr bereit seid, da nochmal hinzuschauen. Und da war aber auch direkt die Bereitschaft da. Und da habe ich auch so gesehen, da hat sich einfach wirklich niemand vorher Gedanken gemacht. Als ich es auch so gesagt habe, war auch das so das eigene Erstaunen in den Augen der Erzieherin erkennbar, was das eigentlich jetzt ist. Also da habe ich ja auch dankbares Publikum irgendwie gehabt für meinen Vortrag.
Ein Vortrag von der Minute.
Das kann ja anders sein. So, sondern sich darauf einstellen, das möchte ich jetzt nur sagen, dass da auch ein Nein kommen kann.
Ja, das sollten wir in jedem Falle, wenn wir in eine Gesprächssituation mit voraussichtlich unterschiedlichen Vorstellungen, Wertevorstellungen, Zielvorstellungen, Interessen gehen, auch mit einem Nein zu rechnen.
Ja.
Okay, ich wollte noch mal eins zurück. Das heißt, wenn ich das so richtig verstehe, dann lag auch viel an dem Gesprächseinstieg, der die Atmosphäre aufgebaut hat, wie ein kleiner, darf man Anleihe bei Harry Potter machen, wie ein kleiner Patronus, ein Gesprächspatronus.
Mhm.
Das heißt, es wird eine Atmosphäre geschaffen durch aktives Interesse und Zuhören, um auch zu verstehen, wie ist denn jetzt hier deine, eure Situation, was steckt denn dahinter?
Ja.
Und dann ist praktisch die Gesprächspartnerin in der Situation nochmal sich selber zuzuhören, während sie argumentiert, was das eigentlich für eine Begründung ist.
Ja.
Und das machen Menschen ja ganz selten, dass sie sich das selber noch einmal erzählen. Was steckt denn eigentlich dahinter und ist, macht das Sinn?
Ja, und das ist weg von diesem Konfrontativen.
Mhm.
Ich baue, ich schieb nicht von beiden Seiten eine Wand in die Mitte, sondern ich gehe auf die andere Seite und frage, was ist denn bei euch los?
Ja.
Und seid ihr bereit zu hören, was bei mir los ist?
Mhm.
Und dann einen Weg zu finden. Also es hat sich jetzt noch nicht ganz ergeben, was bei uns die Lösung ist. Sie wollten es mit ins Team nehmen. Mein Vorschlag, das haben sie mit ins Team genommen und heute hatte mir die Erzieherin auf Nachfrage gesagt, dass heute ein Gespräch mit den Kindern stattfinden wird. Und Bjarnes Turnhallenverbot wurde sofort aufgehoben. Und jetzt beobachte ich das weiter und wenn ich weiterhin merke, dass ich das nicht verstehe, wie das da abläuft und dass es weiter Verbote gibt, dann gehe ich neu in den Prozess und dann könnte es, also ich traue mir auch zu sagen, mein Kind kriegt kein Turnhallenverbot. Diese Strafe werden wir nicht akzeptieren, dann ruft ihr uns an und dann machen wir was auch immer. Ich bin noch nicht da, ich habe noch keine Lösung, ich habe auch noch gar keinen Konflikt, deswegen brauche ich keine Lösung.
Okay.
Nur also da offen zu bleiben, auch wenn das Gespräch vorbei ist, ist jetzt ja nicht für immer abgearbeitet. Es gibt Neues, es gibt Altes, es ist alles im Fluss und es ist ein Prozess. Und ich kann sagen, aus dem Gespräch sind wir alle dankbar rausgegangen und haben uns gegenseitig nochmal gesagt, das ist, was das für ein produktives, konstruktives, ehrliches Gespräch.
Ja.
Und deswegen ist mir dann gekommen, dass wir vielleicht hier darüber reden, warum das möglicherweise so gewesen ist.
Das ist auf jeden Fall ein Beispiel, was vieles verdeutlicht. Die Frage, die ich habe, wie hat denn jetzt mein Enkelsohn darauf reagiert? Was habt ihr mit dem Ergebnis gemacht? Habt ihr mit ihm nochmal gesprochen?
Wir haben ihm nur mitgeteilt, was die Erzieherin uns gesagt haben, sein Turnhallenverbot ist aufgehoben. Da war er erleichtert. Und dann habe ich gesagt, die Vereinbarungen, wann das Turnhallenverbot gilt und wie, das hattest du ja nicht richtig verstanden, oder? Dann hat er gesagt, nee, weiß ich gar nicht, wann das so ist. Und dann habe ich gesagt, ja, das haben wir den Erzieherinnen auch so rückgemeldet und die waren bereit, sich das nochmal zu überlegen und zwar gemeinsam mit euch Kindern im Stuhlkreis. So, also das habe ich ihm dann jetzt gesagt, nachdem ich das rückgemeldet bekommen habe. Vorher habe ich nur gesagt, dass die Erzieherinnen nochmal darüber reden, dass allen klar ist, was ist ein Turnhallenverbot und wann gilt das. Mein Sohn weiß auch, dass ich nicht einverstanden bin, dass es bei uns keine Bestrafungen dieser Art gibt. Also was jetzt funktionieren aus Angst ist, das für einen Vierjährigen vielleicht ein bisschen viel.
Ja.
Nur später kann ich das auch für die Schule. Ist schon sinnig, ne? Denn also ich sehe es schon als unsere Aufgabe, dass unsere Kinder später in der Lage sind, sich zu reflektieren und dass es Dinge gibt, die an unterschiedlichen Orten unterschiedlich funktionieren und dass es dann wirklich sehr spät, wahrscheinlich erst in der Pubertät, auch in uns selbst liegt, ob wir uns bestraft fühlen oder nicht. besonders bei absehbaren Strafen, dass ich zum Beispiel das mache und dabei weiß, ich mache jetzt nicht meine Hausaufgaben und weiß, dann kriege ich hier eine 6 eingetragen oder
die
sowas.
Die Konsequenz meines Handelns ist.
Genau. Und das das ist dann, ob ich das als Strafe erlebe oder ob ich das dann bewusst eingehe, das ist ein Ding, das kann jetzt natürlich ein Kindergartenkind nicht erfassen. Nur da kann ich anfangen, in den Reifeprozess einzutreten, indem ich frage, wie fühlst du dich denn? Ist das eine Strafe? Das ist jetzt auch ein ganz neues Thema, Bestrafung und Belohnung.
Also nochmal 2 Sternchen, das wäre auch nochmal ein extra Punkt. Ich möchte ergänzen, ich habe viele Mütter in der Beratung, die Schulkinder haben.
Ja, klar.
Und der Konflikt mit den VertreterInnen des Schulsystems wächst sich zu einer so enormen Belastung aus.
Ja, ist klar.
Das ist für mich nochmal ein anderes Level und ein Punkt, der vielleicht einer extra Folge bedarf, wo wir vielleicht auch eine Mutter mal mit ans Mikrofon
oder eine Lehrerin
oder um da diese beiden Seiten zu verstehen, denn für mich beginnt eine Form der Spaltung in den öffentlichen Einrichtungen. Das ist ganz kurios, vielleicht, weil ich auch sensibilisiert oder übersensibilisiert bin im Moment, zu gucken, so wohin driften die Menschen, mit welchen Gefühlen gehen sie in die Welt, schauen auf unsere Gesellschaft und diejenigen, die Kinder in der Schule haben, werden tagtäglich mit einem, wie soll ich es beschreiben, mit einer Macht konfrontiert, die sie so empfinden.
Ja.
Das heißt, Eltern fühlen sich ohnmächtig gegenüber einem System, was möglicherweise, so drücken sie das aus, andere Werte vermittelt, wo es nur noch darum geht,
zu funktionieren,
Leistung, wo die Individualität der Kinder, die Vielfalt, die Lebendigkeit nicht nur keine Rolle spielen, sondern eine Rolle spielen, aber umgewandelt werden soll. Das, finde ich, ist ein Prozess, der für Eltern also ganz schwierig, kaum aushaltbar ist, wenn man sich darüber Gedanken macht.
Ja.
Und für die Kinder, die einfach ein anderes Miteinander zu Hause gewohnt sind oder die auch, ich sag's mal artgerecht, einfach Platz brauchen für alles, körperlich, seelisch,
für Entwicklung,
mental,
Freiraum.
Ja. Und das finde ich nochmal ein besonderes Thema. Und da würde ich gerne, ich frage einfach mal, ob wir jemanden einladen können. Du hast recht, also sowohl aus dem Schulsystem als auch ein Elternteil.
Denn ich denke, bei dem Lehrpersonal ist der wachsende Druck, so viele Ausfälle gab es ja noch nie, krankheitsbedingt, weil der Druck, genau derselbe Druck, der an die Schüler offenbar weitergetragen wird, ja auch auf die LehrerInnen wirkt, das scheint mir ein gesundheitsgefährdendes System für alle Seiten zu sein.
Ich hatte gestern ein Gespräch mit einer Mutter, die sagte so, und ihre Tochter wird jetzt eingeschult in diesem Jahr. Und ich stand schon die Tränen in den Augen, weil sie hat schon 2 Kinder, die die Schullaufbahn schon weiter
die im System sind.
Ja, und sich die größten Sorgen macht, wie sie das zu Hause abfangen können, ob sie das überhaupt können und was dann passiert. Also wie fit ist man, wie konzentriert ist man am Arbeitsplatz, wenn man denkt, oh meine Güte, das, wo wir begonnen haben, elterliche Fürsorge und ich bin jetzt nicht da und ich weiß, meinem Kind geht's da ganz oft nicht gut.
Ja. Ja.
Oder der Umstand der Ganztagsbetreuung. Alleine der Umstand, dass wenn ich mein Kind anmelde, ich es nicht wieder abmelden kann, wenn ich sehe, es bekommt dem Kind nicht, sondern ich muss.
So, also da möchte ich jetzt einen Satz zu sagen.
Okay.
Das stimmt, das ist oft so. Einmal angemeldet ist angemeldet. Nur dieses muss, da den Zahn möchte ich schon ziehen. Denn es gibt nie keine Möglichkeiten, irgendwelche rechtlichen Mittel einzuleiten. Das läuft nicht darauf hinaus, dass ihr euer Kind mittags abholt und dann kommt die Polizei und bringt das Kind wieder zur Schule. Ne? Nachmittags findet ja kein Unterricht im Sinne von Unterricht statt.
Und dennoch ist es...
Ich weiß, einmal angemeldet ist angemeldet. Und dann lauft ihr zum Kinderarzt und dann holt ihr euch einen Attest, dass das dem Kind schadet und dann ist es nicht mehr so. Also es ist wirklich dieser Druck, wer auch immer das jetzt hört, das ist ja so wichtig, denn der Druck wird ja 1:1 ans Kind weitergegeben.
Ja, und ist und bei den Eltern, der sitzt bei den Eltern
im Herzen. Das ist schlaflose Nächte, die das bereitet. Und wer da raus will, wird da rauskommen. Das ist ja, wir sind, also da
wird keiner
gefangen genommen.
Noch mal.
So fühlt es sich
ja,
an. Ja, nur es ist nicht so. Und da das Drama rauszunehmen und zu sagen, ich bin die Entscheidungsperson für mein Kind, ich bin frei, ich kann mein Kind immer noch auf eine andere Schule schicken und das mag, ich sag nicht, ach, das ist ja super einfach, hier zwei Klicks, dann ist das Kind auf einer anderen Schule. Nee, nur es ist dann unsere Entscheidung, ob wir bereit sind, die Energie aufzuwenden, eine andere Schule zu suchen, den Arzt aufzusuchen, mit den Behörden in Kontakt zu treten.
Welche Behörden wären das?
Die Allgemeine Dienstaufsicht ADD für die Schule. Aha. Mit der Direktorin, dem Direktor sprechen. Es gibt niemals in unserem demokratischen Staat eine Möglichkeit, also ich kann jetzt mal kurz aus juristischer Sicht sagen, ich habe Fälle gesehen, in denen Kinder 2 Jahre gar nicht zur Schule gegangen sind, bevor da irgendwas Gerichtliches eingeleitet wurde. Das ist nicht überall so. Nur es und ich empfehle unbedingt, dass Kinder zur Schule gehen. Wirklich. Nur, es ist unsere Aufgabe als Eltern, unsere Kinder zu schützen, und das tun wir bitte. Gut. Das tun wir mit den, und wir kommen raus aus dem Ja, aber, weil wir das wollen, und gehen in, wir suchen eine Lösung. Wir suchen Lösung und nicht ja, aber, wir suchen eine Lösung.
Okay, das wäre das dritte Sternchen. Das wäre das dritte Sternchen. Wie gehen wir damit um? Unterschrieben, okay. Ganztagsbetreuung, wir stellen fest, nein, es funktioniert nicht, was mache ich dann?
Ja.
Da können wir eine kurze Folge vielleicht einbauen, welche Möglichkeiten es gibt.
Ich fürchte, das wird von Bundesland zu Bundesland verschieden sein.
Dann machen wir einen kleinen Querschnitt, wie damit umgegangen werden kann. Also, da tauchen dann eben halt schon wieder weitere Konfliktanlässe auf. Das heißt, unsere Staffel ist dynamisch und wird sich wie von selbst erweitern.
Wunderbar.
Vielen Dank, da haben wir noch einiges mitgenommen.
Ja.
Die Sternchen werden wir nachbearbeiten.
Die Sternchen notieren wir gleich erstmal, dass wir sie nicht vergessen.
Natürlich, damit es keine Konflikte hier im inhaltlichen Fortgang gibt.
Genau.
Also, macht es gut. Das, was ich rausnehme aus dem, was du jetzt geschildert hast mit diesem persönlichen Fall, ist wirklich bei sich zu beginnen. Dann den Blick auf das Kind, dann den Blick und das Verständnis auf die Dritten, die mit eingewoben sind und beim Gespräch dann damit beginnen,
mit dass dem Gegenüber beginnen.
Gezeigt wird, dass dem Gegenüber, okay, nochmal die Möglichkeit und den Raum zu geben, das zu beschreiben und sich selber zuzuhören und dann mit dem Ergebnis wieder mit sich selber und dem Kind, dem Ganzen eine neue Chance zu geben.
Ja, Überschrift könnte sein Empathie, denn das ist Empathie für mich, Empathie fürs Kind, Empathie für die Gegenseite und im Gespräch, Empathie für die Gegenseite, Empathie fürs Kind, Empathie für mich.
Da hat die Juristin das aber mal mega auf den Punkt
gebracht.
Das
hat wirklich gar nichts mit Jura zu tun.
Danke und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.